Ich möchte mit Gebet auch die Predigt beginnen. Jesus, von ganzem Herzen danken wir dir dafür, dass wir uns hier in Freiheit und in Frieden in diesem Land treffen dürfen als Christen. Ich danke dir dafür, dass wir diesen Ort haben, wo wir uns treffen können, einmal die Woche, wo wir in deine Gegenwart kommen können, wo wir uns begegnen können, wo wir auf dein Wort hören können. Und ich bitte dich, dass du jetzt Gnade gibst für die Predigt, dass ich gut die Botschaft rüberbringen kann und dass du auch Gnade zum Hören gibst. Ich bete, dass alle Gedanken, die dich jetzt behindern, die dein Wirken behindern, dass sie gefangen genommen werden unter deinen Gehorsam, Jesus. Amen. Ihr Lieben, wir sind in einer neuen Predigtreihe. Wir lieben das ja hier in dieser Gemeinde, Predigtreihen zu haben. Und wir fangen jetzt mit einer neuen an. Jünger wird man unterwegs. Auf meinem Skript habe ich das J noch klein, also hier ist das J groß, aber auf meinem Skript habe ich es auch noch klein. Und zwar, man kann das ja beides, also Jünger, das sind ja die, so, wie man Jesu Nachfolger so landläufig so nennt, die Jesus nachfolgen. Das sind, in der frommen Sprache nennt man die Leute Jünger. Und wenn man das aber klein schreibt, also dass man wieder quasi frischer wird, dann finde ich, macht das auch Sinn. Ich habe halt gedacht, das könnte so eine geistliche Anti-Aging-Kur werden in den nächsten Wochen, wo wir uns innerlich auf das ausrichten, was einfach Gott an unserem Geist Neues wirken will und kann. Wir haben uns gedacht, jünger wird man ja dabei, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Das war damals auch schon so. Das ist, man hat nicht einmal mal irgendwas unterschrieben und das war es dann. Sondern indem man mit Jesus unterwegs war, indem man ihm zugeschaut hat, gab es in den Menschen eine Veränderung. In den Zwölfen, in den Leuten, die nachher Jesus auch weiter nachgefolgt sind, nachher ist die Gruppe immer größer geworden. Die Leute haben quasi Jesus zugeschaut und das soll so ein bisschen die innere Richtung sein, auch in den nächsten Wochen. Wir wollen krasse Begegnungen von den Jüngern Jesu uns anschauen und was muss in den Jüngern wohl vorgegangen sein, uns diese Frage zu stellen. Und auch als die Evangelien geschrieben worden sind, diese Berichte, die wir uns in den nächsten Wochen anschauen wollen, was hat das bei den ersten Hörern wohl ausgelöst? Was kann das bei uns auslösen? Wenn wir uns das immer wieder vor Augen führen, wer ist Jesus? Wenn wir mit ihm unterwegs sind, was passiert da innerlich bei uns? Oder was kann da passieren? Wozu werden wir da aufgefordert in den Texten? Paulus schreibt, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einen Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Das bedeutet also, Paulus sagt, indem wir auf Christus immer wieder hinschauen, immer wieder gucken, Jesus, wie macht er das denn? Wie geht er mit Menschen um? Werden wir verändert durch den Herrn, der Geist ist, sagt Paulus. Und das soll so die innere Ausrichtung sein in den nächsten Wochen in unserer Predigtreihe. Heute ist das Thema Achtung strahlen. Achtung strahlen. Wir wollen uns heute einen Text anschauen, der gewissermaßen einen strahlenden Inhalt hat. Und zwar haben drei Jünger das Vorrecht, mit Jesus eine Begegnung in der vierten Dimension zu haben. Also wo sie wirklich eine Situation miterleben, wo man sagen muss, wow, also irgendwie ist hier irgendwie was ganz anders als sonst. Sie haben ein Bergerlebnis, könnte man sagen. Sie sind mit Jesus auf einen Berg gegangen und Jesus hat sich auf einmal verändert. Und dann gab es da noch zwei komische Personen, das war irgendwie ganz schön spooky. Und dann kommt noch eine Stimme. Also wenn man das heutzutage Menschen erzählen würde, würde man wahrscheinlich sagen, die Jungs haben ein bisschen zu viel Dope geraucht oder so. Aber das ist nicht der Sinn dieser Geschichte. Sondern das war eine Begegnung, die ganz viel Sinn macht in der Geschichte Israels und bis für uns heute. Und das hoffe ich, dass ich das so ein bisschen entfalten kann für euch heute, dass wir damit hineinkommen können in diese Geschichte, die uns hier im Markus-Evangelium berichtet wird. Markus Kapitel 9, die Verse 2 bis 9. Da steht noch 13, aber ich mache nur bis 9. Also, Markus, ganz kurz vorweg. Markus, für diejenigen, die das nicht wissen, Markus war einer, der ist mit Petrus unterwegs gewesen. Also der hat gewissermaßen als Dolmetscher von Petrus gearbeitet und hat von dem die ganzen Geschichten gehört. Und der hat nachher das in einem Evangelium, sagt man ja, also es gibt vier Evangelien im Neuen Testament und er hat es in einem Buch quasi aufgeschrieben, damit es die nachfolgende Generation noch hören können, dass sie diesen Oton noch hören können. Was hat Jesus denn gesagt? Er hat es von Petrus Und er hat es aufgeschrieben. Und das Markus-Evangelium kann man gewissermaßen in zwei Teile aufteilen. Der erste Teil, da geht es darum, wer ist eigentlich Jesus? Wer ist er denn? Da kommt häufig die Frage auf, wer ist dieser? Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs auf dem Wasser und auf einmal kommt ein Riesensturm und er fängt an und spricht zu dem Sturm und die Jünger sitzen da, das passiert wirklich. Der Sturm hört auf. Wer ist dieser? An anderer Stelle fragt Jesus dann seine Jünger, wer sagen die anderen Leute eigentlich, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, ja, einige sagen, du bist Elia, du bist der und der und der. Und dann sagt Petrus, du bist der Christus. Du bist der Gesandte Gottes. Und wir sind hier an der Schnittstelle gewissermaßen, die Geschichte, die wir gleich lesen können, die den zweiten Teil einleitet, im Markus-Evangelium, wo es darum geht, die Frage danach, wozu ist Jesus gekommen? Was war der Sinn seines Kommens in diese Welt? Und das ist gewissermaßen der Weg zum Kreuz, der Weg nach Jerusalem. Und wir sind jetzt auch auf dem Weg nach Ostern, auf Ostern hin. Wir bewegen uns darauf hin, dass wir das wieder feiern. Das größte Fest für uns Christen. Christus ist ans Kreuz gegangen und für uns gestorben. Und das leuchtet in diesen Texten schon auf. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Gipfel eines Berges. Außer ihnen war niemand dort. Plötzlich veränderte sich vor ihren Augen das Aussehen von Jesus. Seine Kleider wurden strahlend weiß, weißer, als es auf der Erde möglich war. Dann erschienen Elia und Mose und fingen an, mit Jesus zu sprechen. Rabbi, wie wundervoll ist es hier, rief Petrus aus. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Aber er wusste nicht, was er redete, denn er und die beiden anderen Jünger fürchteten sich sehr. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie sich umschauten, waren Mose und Elia verschwunden und nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, wies er sie an, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Das zunächst einmal der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. 6 Tage später nahm Jesus die 3 mit auf den Gipfel eines Berges. Und ich möchte beginnen mit dem ersten Teil, die Gipfelstürmer damals und heute. Das schwingt in diesem Text mit. In der Bibel sind die Begegnungen auf Bergen immer Gottesbegegnungen. Ganz oft sind das ganz intensive Gottesbegegnungen. Und ihr müsst euch mal in die Situation hineinversetzen der Jünger damals. Das waren Juden, die waren mit ihrer Geschichte, waren die so verwoben, dass die Tora, das Gesetz Mose und die Geschichte von Israel wirklich auswendig konnten in der Regel. Die waren mit den Geschichten des alten Bundes, waren die vertraut. Und da gibt es intensive Gottesbegegnungen. Und eine schwingt da ganz besonders mit, nämlich die von dem großen Anführer Mose. Mose hatte das Volk Israel befreit aus Ägypten und dann sind sie an diesen Berg Sinai gekommen und Mose geht in die Gegenwart Gottes hinein, auf einen Berg. Und deswegen hier auch dieser Berg der Sinai. Damals haben die Leute Angst gehabt. Sie haben gesagt, Mose, geh du mal hin. Weil die Gegenwart Gottes, das ist etwas Heiliges. Gott ist ein heiliger Gott und wir trauen uns nicht in die Gegenwart Gottes hineinzukommen, weil wir Angst haben, dass wir sterben. Und Mose begibt sich auf den Berg und er fängt an, mit Gott zu sprechen. Und er spricht unter anderem zu Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen, betet Mose. Ich will, und er sagt Gott, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Mein Angesicht kannst du aber nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf den Felsen stehen. Und wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Das war eine Geschichte im Alten Bund, wo die Jünger wussten, wenn wenn wir jetzt dem lebendigen Gott begegnen und Jesus nimmt sie mit auf diesen Berg, wenn wir ihm begegnen, dann könnten wir sterben. Sie haben Todesangst, so stelle ich mir das vor. Gott hat gesagt, wer mein Angesicht sieht, der muss sterben. Das war ihnen im Hinterkopf. Und das erklärt auch, warum Petrus irgendwann anfängt, nur noch zu stammeln und irgendwie einen halbwegs frommen Spruch rauszubringen. Dem sind die Knie gezittert. Gerade Petrus, wenn ihr das Markus-Evangelium mal einige Verse vorher anschaut, gerade Petrus, das ist ja in dem Kontext ein Typ, der hat erst gesagt, du bist der Christus, und Jesus sagt, ja, das hast du toll gesagt, so sinngemäß, auf diesem werde ich meine Gemeinde bauen, auf diesem Petrus. Ganz, ganz begeistert. Und dann später sagt Jesus, ich muss sterben. Und sagt Petrus, nein, nicht sterben, das geht gar nicht, du darfst doch nicht sterben. Und sagt Jesus zu Petrus, weiche hinter mich, Satan. Gerade der Petrus, der hat Angst davor, jetzt dem lebendigen Gott zu begegnen. Und wieder erscheint die Herrlichkeit Gottes vor diesen drei Jüngern. Und man mag die Frage im Hinterkopf haben, wird das hier eine neue Sinai-Begegnung? Dort, wo das Gesetz gegeben worden ist, wo Mose das Gesetz erhalten hat, das, was Israel zu Israel gemacht hat, das, was sie für alle Jahrzehnte, Jahrtausende verbindet, ist das hier eine Neuauflage? Ich glaube nicht. Ganz deutlich nicht, weil als Mose vom Berg heruntergekommen ist, heißt es in der Bibel, dass er sein Angesicht noch gestrahlt hat von dem, was er dort miterlebt hat. Und er musste sein Angesicht verhüllen. Aber hier begegnen die Jünger Jesus selbst. Er selbst ist die Herrlichkeit. Mose hat sie wie der Mond abgestrahlt. Der Mond strahlt ja das Licht der Sonne wieder in der Nacht. Aber Jesus selbst ist die Sonne. Er ist das Licht. Er ist die Herrlichkeit Gottes. Der Hebräerbrief macht das ganz deutlich. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles in ihm ist Ausdruck des Wesens Gottes. Er hält das Universum durch die Macht seines Wortes. Und ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist der, die drei fallen nicht tot um. Sie leben noch. Und das ist etwas, was diese Begegnung ganz existenziell anders macht. Wenn Gott bei Mose gesagt hat, dass kein Mensch Gott begegnen kann oder sehen kann, dass da eine große Kluft liegt, dann passiert hier etwas Neues. Wenn wir mit Jesus Gott begegnen, wenn wir durch Jesus Gott begegnen, in Jesus Gott begegnen, dann dürfen wir leben. Selbst wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen. Hier ist etwas anderes. Der ewige Gott ist mit uns unterwegs im Alltag. Und das wird Ihnen offensichtlich hier in einem Moment unglaublich bewusst. Jesus ist vorher ganz normal mit den Jüngern unterwegs gewesen. Er ist Fleisch gewordener Gott geworden. Ganz normal, wie du und ich. Und in dem Moment erleben sie, wow, Gott ist mit uns hier unterwegs. Immanuel, Gott mit uns. Und wir sterben nicht in der Gegenwart Gottes. Petrus muss so beeindruckt gewesen sein von diesem Erlebnis, dass er das später in seinem Brief, kurz vor seinem Tod, nochmal beschreibt. Im zweiten Petrusbrief, da schreibt er, denn wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählten. Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als Gottes herrliche, hoheitsvolle Stimme rief, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Das hat er kurz vor seinem Ende, und dann ist es so, dass Petrus dann auslegt zu den Leuten dort, warum sie den Propheten glauben sollen. Und diese Erfahrung muss Petrus so nachgegangen sein, dass er dachte, hey, wir haben Gottes Herrlichkeit gesehen. Vertraut auf die Propheten, vertraut auf die Schrift. Christus wird wiederkommen. Wir haben für einen Moment den Ort der Ewigkeit berührt. Wir durften einen kleinen Moment Christus in seiner Herrlichkeit sehen. so weiß wie kein Kleid gebleicht werden kann. Fängt an zu strahlen, die Gegenwart Gottes. Und Christus bekommt ein ganz neues Bild für die Jünger. Und ich glaube, dass hier eine ganz große Ermutigung für uns drinsteckt, dass wir Gott ohne Angst begegnen dürfen in Jesus Christus. Dass wir keine Furcht mehr vor dem lebendigen Gott haben müssen, egal. Und ich finde das so toll, dieses Wort heute Morgen auf der Ermutigung. Egal, wo du jetzt stehst, wie groß die Sünde in deinem Leben ist, wie oft du daneben gegriffen hast, in Begleitung von Jesus Christus. Wenn du dich von Jesus an die Hand nehmen lässt, dir deine Schuld und deine Sünde abnehmen lässt, darfst du in die Gegenwart Gottes kommen. Wenn Jesus dich begleitet, brauchst du keine Angst mehr haben. Im alten Bund war das noch so, dass die Gegenwart Gottes, die symbolisiert war in der Bundeslade, ein Ort war, wo man sehr große Ehrfurcht davor hatte. In der Begegnung Gottes mit Mose wurde ihm deutlich gemacht, wie die Stiftshütte aussehen musste. Das war ein Zelt und da wurde diese Bundeslade, das war so ein Kasten, da haben die das reingestellt und da ist man nicht einfach so reinstolziert. Das symbolisiert die Gegenwart Gottes und nicht einfach nur symbolisiert, sondern sie war da manifestiert. David hat einmal es gewagt, oder er wollte die Bundeslade nach Jerusalem bringen und da ist ein kleines Malheur passiert, kann man im zweiten Könige, kann man das nachlesen, Entschuldigung, im zweiten Samuel, kann man das nachlesen. Die haben sich auf den Weg gemacht, um die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen und da ist ein Rindvieh irgendwie umgefallen und die Bundeslade verrutschte und einer der Leute, die daneben stand, hat die nur gestützt und ist sofort tot umgefallen. Und David ist ausgeflippt. Wieso stirbt dieser Mensch? Die Berührung mit der Heiligkeit Gottes ohne Christus wird uns den Tod bringen. Wenn wir meinen, wir können so sündig wie wir sind in die Gegenwart Gottes hineinkommen, haben wir keine Chance. Aber hier passiert etwas Neues auf dem Berg. Die Jünger sterben nicht. Sie haben Christus vor Augen. Und er macht die Gegenwart Gottes ertragbar. Ich komme zum zweiten Punkt, Himmel auf Erden. Dann erschienen Elia und Mose und sie fingen an, mit Jesus zu sprechen. Rabbi, wie wundervoll ist es hier, rief Petrus aus. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Aber er wusste nicht, was er redete, denn er und die beiden anderen Jünger fürchteten sich sehr. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Hier erscheinen Elia und Mose. Diese beiden Personen symbolisieren den alten Bund. Mose hat das Gesetz gebracht. Elia steht für die Propheten. Das Gesetz und die Propheten. Und in der Parallelstelle kann man sehen, dass sie angefangen haben, mit Jesus zu sprechen, und bei Lukas kann man das nachlesen, über den Weg, der vor Jesus liegt. Sie haben ihn ermutigt gewissermaßen. Den Weg nach Jerusalem zu gehen, den Weg ans Kreuz zu gehen. Und ich stelle mir das so vor, dass die Jünger dabei gestanden haben und irgendwie gedacht haben, was geht hier ab? Und dass erst im Nachhinein das überhaupt erst Sinn macht. Beide zusammen, Mose und Elia, symbolisieren das alte Gottesvolk. Und Petrus fängt natürlich gleich an, wir müssen Hütten bauen, wir müssen Hütten bauen. Das Wort, was hier im Text dahinter steckt, ist wieder die Stiftshütte. Wir müssen ein religiöses System haben. Wir müssen irgendwas tun, weil Gott ist heilig und wir müssen hier irgendwie das in ein System reinpressen. Wir müssen hier einen Kult aufbauen. Wir müssen einen Ort haben, wo wir Gott dann ja begegnen können. Wir brauchen noch Tempel, Priester und Propheten, weil wir doch nicht in die Gegenwart Gottes kommen können. Wir brauchen ein System. Das religiöse System, was hier auch schon immer wieder im Hintergrund mitschwingt, was wir auch vielleicht kennen. Was müssen wir denn tun, um Gott zu begegnen? Was ist denn mein Teil, um Gott zu begegnen? Diese Frage schwingt sofort mit. Und in dem Moment erscheint die Herrlichkeit Gottes in einer Wolke. Auch ein Bild, was im Alten Bund häufig vorkommt, wo die Gegenwart Gottes in einer Wolke erscheint und diese Stimme, die zu Jesus sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und damit erfüllt sich die Erwartung vom alten Volk Israel, dass der Messias kommt, wenn die Gegenwart Gottes erscheint. Das war die Erwartung, dass der Messias kommt, dass die Endzeit anbricht, dass Gott sein neues Reich aufbaut. Und das passiert hier in diesem Moment. Jesus ist der Messias, der Gesalbte Gottes. Jesus ist gewissermaßen die Brücke über die Kluft zwischen Gott und Menschen. Elia und Mose konnten das nicht hinkriegen durch ihr Gesetz. Jesus reißt alle Trennung nieder zwischen Gott und Menschen. Hier das erste Mal. Später, als er am Kreuz stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel. Auch Symbol dafür, dass die Gegenwart Gottes für die Menschen frei ist. Dass wir in die Gegenwart Gottes kommen dürfen. Jesus ist der Tempel, der alle Tempel abschafft. Jesus ist das Opfer, das alle Opfer unnötig macht. Das sagt der Hebräerbrief auch sehr deutlich. In Jesus können wir Gott direkt begegnen. Als die Herrlichkeit Gottes herunterkommt, bleiben die Jünger nicht nur am Leben, sondern sie werden selber auch fest umschlossen und umarmt von der Herrlichkeit Gottes. Sie hören die Stimme des Vaters, der von seiner Liebe zu seinem Sohn spricht. Und sie haben in dem Moment erlebt, was Anbetung wirklich ist. Anbetung ist mehr als nur Glauben. Geglaubt haben die Jungs vorher auch schon. Anbetung ist der Vorgeschmack auf das, wonach unser Herz sich sehnt. Wisst ihr, warum das so schön ist, morgens Gott zu begegnen in einer Anbetung? Weil wir einen Vorgeschmack von dem bekommen, wonach sich unser Herz sehnt. Das, was Ewigkeitswert hat, wofür ein Moment der Himmel aufgeht und man weiß, ich bin umarmt, ich bin gehalten in den Armen, in den ewigen Armen der Liebe Gottes. Sein Angesicht leuchtet über mir. Und ich darf ihm meine Liebe zusprechen. Ich darf seinen Namen groß machen. Das ist das Wesen von Anbetung. Das, was in jedem Menschen angelegt ist, wonach jeder Mensch sich letztlich sehnt, ist Anbetung. Das Angesicht Gottes und seine Umarmung zu erleben. Und in Jesus, wenn wir zu Jesus gehören, wenn Jesus unser Leben neu gemacht hat, dann gelten diese Worte sogar uns. Wir dürfen in Christus uns diese Worte gefallen lassen. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Das ist das Herz Gottes. Das dir ins Herz zu sprechen. Und ich beziehe mich nochmal auf das Wort von dir heute Morgen. Wenn Leute hier sind, die Zweifel haben, wenn Leute hier sind, die sagen, ich doch nicht. Das ist das Zentrum von dem, was Gott dir zusprechen möchte in Jesus Christus. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. In Christus habe ich Wohlgefallen an dir. In Christus bist du annehmbar für mich. In Christus mache ich dich komplett neu. Ich schenke dir neue weiße Kleider. Du darfst ohne Sünde, ohne Schuld in meine Gegenwart kommen. Du brauchst nie wieder Angst haben, weil ich dich liebe. Das ist das, was hier in dem Moment gewissermaßen auch passiert. Ich komme zum dritten Punkt. Bei Jesus bleiben und hören. Als sie sich dann umgeschaut haben, waren Mose und Elia verschwunden und nur Jesus war noch bei ihnen. Zack, Licht aus, das war's wohl. Runter vom Berg. Während sie den Berg hinabstiegen, wies er sie dann auch noch an, niemanden von dem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden war. Ich finde, das ist ein krasser Vers. Wenn ich sowas gerade erlebt habe, dann darf ich dann nicht mal drüber reden. Hallo? Ich kriege gerade meine ganze Welt nicht mehr zusammen. Können wir nur zu dritt darüber sprechen. Ist ja fies. Aber Jesus geht mit ihnen den Berg hinunter. Jesus geht mit uns hinunter in den Alltag wieder und diese Worte im Ohr zu haben, hört auf ihn. Es kommt nicht darauf an, irgendwie tolle Gefühle zu produzieren oder eine tolle Himmelserfahrung zu machen. Es kommt darauf an, auf ihn zu hören. Das bleibt. Wenn du in den Alltag hineingehst, wenn du vom Berg hinuntergehst, hör auf ihn. Das bleibt. Darauf kommt es an. Hört auf ihn, den geliebten Sohn. Hört auf ihn. Und damit haben wir Leben. Damit wird unser Leben gelingen. Damit werden wir weise sein im Alltag. Mose und Elia sind nicht mehr so wichtig für uns, weil wir Christus begegnet sind. Wir müssen nicht mehr nach einem Gesetz leben. Wir müssen nicht mehr etwas tun oder lassen, um Gott zu gefallen, sondern wir haben Christus. Und wir können durch seine Kraft auch gehorsam leben. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Was möchte ich euch auf alle Fälle mitgeben? Ich möchte euch mitgeben, dass wir in Christus eine Begegnung mit Gott haben können. Darauf kommt es an. Das ist möglich in Jesus. Und wir dürfen frei sein von Angst, auch von religiöser Angst. Eine Religion, die dir sagt, wer du zu sein hast und wie du nicht zu sein hast und was du doch noch alles besser machen musst und wie heilig du erst werden musst. Du darfst wissen, bist herzlich willkommen, so wie du jetzt bist. Das Verwandeln von dir ist Gottes Problem. Paulus sagt, indem wir auf ihn schauen, werden wir verwandelt. Aber du darfst so kommen, wie du jetzt bist. Und dann hört auf ihn. Wenn ihr in den Berg in der Gegenwart Gottes, vielleicht am Sonntagmorgen, wo man hier Gott begegnet ist, wenn man dann den Berg wieder hinuntergeht in den Alltag, auch das ist heilige Zeit. Lasst uns nicht mehr unterscheiden zwischen heilig am Sonntag und profan am Montag. Sondern Jesus geht mit. Hör auf seine Worte im Alltag. Jesus hat gesagt, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht mehr für seine Sünde verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Wer auf Christus hört, wer Jesus vertraut, ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Jeden Schritt, den du jetzt tust, tust du als Lebender in Gott. Was für eine Verheißung. Und ich möchte dich ermutigen, diese Momente der Anbetung mit Gott zu suchen. Diese Bergerlebnisse, wo Gott dir für einen Moment den Himmel öffnet und du weißt, das erlebe ich jetzt vielleicht mal einen kleinen Moment. Ich habe hier und da sowas in der Vergangenheit, nicht jetzt mit Leuchten und solchen Sachen erlebt, aber wo ich Gott erlebt habe, wo ich den Zuspruch Gottes erlebt habe, wo Hoffnung da ist, ich weiß, das hier ist nicht das Ende. Dann, wenn man am Sarg eines Menschen steht zum Beispiel, den man kannte, den man gern mochte, und dann weiß, das ist nicht das Ende hier. Weil ich war mal da und er hat in mein Herz gesprochen. Und er hat etwas an Hoffnung in mich hineingelegt, das mich diese Situation überstehen lässt. Ich werde einen Schritt weitergehen, ich werde wieder den Berg hinuntergehen und ich werde auf ihn hören. Christus, der Vollender dieser Zeit, geht mit uns auch in den Alltag wieder hinein. Dazu möchte ich euch ganz herzlich ermutigen. Und dazu gebe der Heilige Geist euch Kraft, wenn ihr den Berg wieder hinuntergeht in den Alltag und ihm dann dort begegnen werdet. Amen.